So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte hiermit die 25. Ratssitzung dieser Periode eröffnen. Darf Sie alle herzlich begrüßen. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Tagesordnung, möchte ich darauf hinweisen, dass wir eine Erweiterung haben unter Punkt 6.5. Da geht es, Sie werden das alles in der Presse verfolgt haben, es geht um eine Resolution in Sachen VW. Und da wird der Rat eine Resolution verabschieden. Ja. Für diese Erweiterung brauchen wir eine Zulassung, weil das vorher nicht auf der Tagesordnung stand. Ich frage, wer dagegen ist. Enthaltung, dann ist die Tagesordnung so einstimmig verabschiedet. Dann kommen wir zu Punkt 3, Wechsel eines Ratsmandates. Und dazu stellen wir fest einen Feststellungsbeschluss zum Sitzungsverlust. Jetzt frage ich den Betroffenen, Herrn Robert Seidler, weil die Möglichkeit besteht, dass er selber hierzu noch ein paar Worte sagen darf vor dem Beschluss. Und Sie stehen schon auf, von daher gehe ich davon aus, dass Sie das gerne möchten. Und hiermit übergebe ich Ihnen das Wort.
Sehr geehrte Frau Oberförsterin, lieber Ratsvorsitzender Michael Hagedorn und liebe Kolleginnen und Kollegen. 52 Jahre ist ein langer Zeitraum, den ich jetzt politisch aktiv gewesen bin. Wenn man heute so zurückblickt, gehen doch 52 Jahre ganz schnell ins Land. Und über die 52 Jahre hat sich viel verändert. Negativ war damals sicherlich, wenn man mal kommunizieren wollte mit Parteifreunden, diese verrauchten gelben Telefonzellen, in denen man dann nach 22 Uhr, wenn man dann eine freie kriegte, diskutieren konnte. Erst mit dem einen, dann mit dem anderen. Das hat manchmal bis 24 Uhr gedauert. Das war schon eine Katastrophe. Heute hat jeder den kleinen Freund in der Tasche hier. Und dann geht das wesentlich einfacher. Als ich damals 18 wurde, vor nunmehr 52 Jahren, war gleich wenige Wochen später die Bundestagswahl. Eine sehr emotionale damals und sehr aufgeregte Bundestagswahl mit einer ganz hohen Wahlbeteiligung. Und wenn ich dann die damaligen Wahlergebnisse, habe ich mir morgen nochmal angesehen, mit 45,8% für die SPD damals, das waren Werte, da träumt jeder Genosse heute noch von. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl ist die CDU halbiert worden. Die einzige Kraft, die mit 8,4 damals und heute mit 11% stabil geblieben ist, war die FDP bei der letzten Bundestagswahl. Das darf an der Stelle mal angemerkt werden. Warum hat sich aber so viel verändert und auch nicht nur zum Positiven? Wenn man auch die Landtagswahlen von letzten Sonntag nimmt, die man nicht unerwähnt lassen kann. Damals, als ich angefangen habe, sagten mir Altvordere in der Partei, mach mal erst deine Ausbildung, erlern einen Beruf, wenn du dann Ausflüge in die Politik machen willst, dann ist das okay, aber das ist auf jeden Fall ein Standbein, auf das du immer wieder zurückfallen kannst. Wenn ich mir heute die Personallandschaft anschaue, dann hat man manchmal den Eindruck, als wenn eine Berufsausbildung oder Berufsausübung eher hinderlich ist und dann Menschen meinen, dass sie also mit ein paar Jahren im Callcenter oder mit ein paar Semester Studium oder auch nur einem ersten Examen im juristischen Bereich dann politische Karriere machen können und der Welt oder den Menschen erzählen können und wollen, wo es lang geht. Und jetzt auch noch, dann meldet sich einer aus Bayern, der noch Kanzlerkandidat werden möchte. Das reibt an der Glaubwürdigkeit. Denn gerade mit den glaubwürdigen Personen lassen sich auch nur Themen glaubwürdig transportieren. Und das läuft leider zurzeit nicht. Deswegen auch diese Wahlergebnisse am Sonntag in den östlichen Bundesländern. Und die werden in Brandenburg wahrscheinlich genauso ausgehen oder ähnlich. Davon gehe ich mal aus. Das betrifft auch sicherlich meine Partei. Aber die Leute, insbesondere im Osten, sind in solchen Sachen außerordentlich sensibel. Ich bin in den letzten 2 Jahren sehr oft beruflich in den neuen Bundesländern gewesen. Und ich kann Ihnen sagen, da sind viele, die einfach nur die Schnauze voll haben. Mit denen können sie gar nicht mehr normal reden. Und als dann das Heizungsgesetz kam, das nicht nur Herr Habeck zu verantworten hat, auch die anderen beiden Ampelparteien haben ja letztendlich zugestimmt, bis das mal dann geändert worden ist, Da haben die Leute echt Angst bekommen, weil die gesagt haben, eine Wärmepumpe kann ich allein gar nicht einbauen. Ich muss mein Haus erstmal sanieren für 100.000 Euro. Das kann ich aber nicht, weil ich eine geringe Rente habe. Aus diesem ganzen Bereich als alter Mensch mit 60, 65 das gar nicht finanziert bekomme. Das geht nicht. Das war eher eine Sache, die dann anderen Parteien Zulauf gebracht hat. Und so kann man mit Menschen nicht umgehen. Man muss Menschen mitnehmen. Politik ist nichts anderes als das gemeinsame Gestalten eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Und das findet eben nicht statt, wenn von oben etwas versucht wird aufzuoktroyieren und Menschen zu bevormunden. Das klappt nicht. Man muss Menschen mitnehmen, nicht über die Menschen entscheiden, mit den Menschen entscheiden, wie wir es hier in Osnabrück häufig gemacht haben, zum Beispiel mit der Abschaffung der Straps. Da haben wir die Menschen auch mitgenommen, die fühlten sich mitgenommen, damit war das Thema erledigt. Ich will Ihnen mal ein konkretes Beispiel aus meinem Erleben aus dem östlichen Bereich mitteilen. Ich war im September 2011, also lange vor 13 Jahren, haben wir Urlaub gemacht in der Ecke von Görlitz. Und da sind wir mit Menschen ins Gespräch gekommen, die wohnten in dem Bereich polnische, tschechische, deutsche Grenze, in diesem Dreieck da hinten. Hatten ihr Häuschen, ihr Grundstück, viele Nachbarn, Freunde, die auch ihr Häuschen, Grundstück hatten. Und die hatten den Kaffee, ich sag's mal salopp, vollkommen auf. Weil nachts kamen dann ganze Banden rüber über die Grenze. Die Äpfel wurden gepflückt, die Dachrinnen abmontiert. Der eine Nachbar kaufte sich einen Schäferhund zur Bewachung, der war am nächsten Morgen auch weg. Und wenn man dann die Polizei rief, kamen die drei Tage später. Inzwischen waren aber zwei weitere Tage vergangen, wo dann andere Grundstücke in gleicher Weise heimgesucht worden sind. Und die sagten mir damals, wen sollen wir noch wählen? Die Landesregierung in Dresden oder die Bundesregierung in Berlin? Uns schützt ja keiner, wir sind vollkommen vergessen. Und wenn Leute vergessen werden, nicht mitgenommen werden, dann neigen die zu extremen Rändern zu gehen. Das haben wir ja jetzt am Sonntag auch kennengelernt. Viele, die bisher bei Umfragen für die AfD gestimmt haben, sind keine Nazis, wie Herr Höcke zum Beispiel, sondern die wählen aus Protest diese Partei. Und das haben wir ja gesehen, dass jetzt ganz überraschend in diesem ersten Halbjahr die BSW so zugenommen hat. Man kann sich ja ideologisch gar nicht vorstellen, dass Leute, die ganz rechts denken, innerhalb von wenigen Monaten dann ganz links denken sollen. Das sind Protestwähler, die bisher bei der AfD gelandet sind, die jetzt BSW gewählt haben. Und diese Protestwähler sind in der Regel Menschen, so habe ich das kennengelernt, die nicht mitgenommen wurden, die sich nicht mitgenommen fühlen. Und das ist der Bereich, an dem wir arbeiten müssen. Denn Politik besteht nicht daran, Politik für die Partei zu machen oder Parteigänger oder Parteiabgeordnete. Politik besteht darin, dass für die Menschen Politik gemacht werden soll. Auch wenn das manchen Parlamentarier schwerfällt, weil er an seine Mandatssicherung denkt. Ein positives Beispiel, als die erste Sache, die ich damals 1972 auf einem Landesprogress mitbeschlossen habe, war damals die Einführung des Kommunalwahlrechts für ausländische Mitbürger. Wir sind damals 1972 ganz heftig kritisiert worden, vor allem aus dem konservativen Bereich, nach dem Motto, das ist verfassungsrechtlich gar nicht zulässig, das geht nicht. Inzwischen, nach 52 Jahren, kann man mit Freude feststellen, das funktioniert. Es ist verfassungsrechtlich zulässig gewesen. Wir leben mit unseren Mitbürgern anderer Nationalitäten in Frieden, hier auch in der Friedensstadt Osnabrück, wunderbar zusammen. Das klappt, so soll es auch weitergehen. Und da wünsche ich Ihnen weiterhin guten Erfolg. Dankeschön.
Ja, schönen Dank, Herr Seidler, und auch nochmal für die gesamte geleistete Arbeit in den vielen Jahren. War ja auch nicht immer einfach, aber in vielen Dingen haben wir uns auch zusammengerauft. Wir kommen jetzt zum Beschluss, also Feststellung des Sitzungsverlustes und der Verabschiedung, klar. Also die Beschlussvorlage liegt Ihnen vor. Wer der zustimmt, den bitte ums Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltung, damit ist das einstimmig angenommen. Und jetzt gebe ich der Oberbürgermeisterin das Wort.
So viel Zeit muss sein, und wenn Herr Seidler hier von vorne spricht, will ich das auch tun. Lieber Herr Seidler, lieber Herr Ratsvorsitzender, liebe Kollegen, Robert Seidler hat über die Sommerpause mitgeteilt, dass er aufgrund seines 70. Geburtstages aus dem Rat gedenkt auszuscheiden. Jemand, der Verantwortung übernimmt und gleichzeitig auch weiß, wann Schluss ist für seine Sicht. Das hat jeder selber zu entscheiden, aber das gebührt Ihnen, Herr Seidler, erstmal Respekt und Anerkennung für diese Entscheidung, hier auch Platz zu machen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Respekt und Anerkennung für das, was Sie für die Stadt Osnabrück in den vergangenen Jahrzehnten, muss man sagen, geleistet haben. Denn Sie sind bereits seit dem 11.05.99 einmal Ratsmitglied gewesen, bis zum 27. 27.08.2002. In der Zeit von November 2001 bis August 2002 waren Sie auch als Bürgermeister der Stadt tätig. Seit dieser Zeit kennen wir uns und Sie haben dann wieder ab 2016 insgesamt 11 Jahre hier im Rat ehrenamtliche Ratsarbeit geleistet. Sie haben gerade selber darauf verwiesen, was Sie angetrieben hat. Da möchte ich nichts zu ergänzen. Ich möchte aber noch erwähnen, in welchen Ausschüssen Sie sich engagiert haben. Neben der Tätigkeit in der FDP-Fraktion und als Bürgermeister dieser Stadt waren Sie entscheidend mit tätig im Ausschuss für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung, im Ausschuss für Rechnungsprüfung, im Schul- und Sportausschuss und im Sozial- und Gesundheitsausschuss. Und ich glaube, ich kann im Namen von vielen sprechen. Unvergesslich ist die Diskussion um die Sanierung der großen Straße. Damit werden Sie zwangsläufig, zumindest in meiner Erinnerung, immer verbunden bleiben. Da gab es sicherlich die ein oder andere Kontroverse, aber am Ende ist es gut geworden. Herzlichen Dank für Ihr Engagement. Und wie alle ausscheidenden Ratsmitglieder haben wir auch ein Präsent für Sie. 75 Jahre Niedersachsen, vielleicht haben Sie im Ratsruhestand dann Gelegenheit, mal einen Blick hineinzuwerfen. Herzlichen Dank für Ihr vielfältiges Engagement.
Wir kommen zum zentralen Punkt dieser Ratssitzung. Ich gebe unserem Finanzvorstand Thomas Philipp das Wort für die Einbringung des Haushalts 2025. Wir sind alle sehr gespannt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute nach 11 Jahren Amtszeit als Ihr Kämmerer zur 10. Haushaltseinbringung ganz herzlich begrüßen. Diese letzten 11 Jahre waren zwar immer mit harter Arbeit für uns verbunden, aber es hat sich allemal gelohnt. Denn wir konnten unsere konsumtiven Schulden deutlich reduzieren. Sie dürfen zu Recht stolz auf dieses Jahr Osnabrück sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits 1171 erhielt Osnabrück von Kaiser Friedrich I., der heute besser als Kaiser Barbarossa bekannt ist, das Stadtrecht. Das war die Grundlage der kommunalen Selbstverwaltung. Und das war vor 853 Jahren. Seitdem haben die Osnabrückerinnen und Osnabrücker ihre Stadt an der Hase zu einer Perle im Zentrum Mitteleuropas aufgebaut. Schauen wir heute auf unser Osnabrück. Wir blicken voll Stolz und Bewunderung auf unseren Dom, die Katharinenkirche, die Marienkirche und St. Johannes, wo wir gerade hier sitzen. Unser Rathaus ist das Rathaus des Westfälischen Friedens und weltweit ein Symbol für Verständigung. Gerade in diesen schlimmen Zeiten, in denen wir zusammen für unsere freiheitliche und sozial ausgleichende Demokratie kämpfen müssen, ist es ein wichtiger Leuchtturm für den Frieden. Unser Rathaus ist auch unser kultureller Anker. Unsere städtischen Bühnen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut und die Aufführungen unserer Künstler genießen überregionale Wertschätzung und Beachtung. Wir haben unsere kulturellen Museen wie das Felix-Nussbaum-Haus, das Dominikaner, die Villa Schlicker und naturwissenschaftliche Museen wie das Museum für Industriekultur und unser Museum am Schülerberg. Unsere Osnabrückhalle bietet zahlreiche Veranstaltungen und Kongresse. Unsere Lagerhalle ergänzt unser kulturelles Angebot hervorragend. Darüber hinaus unterstützen wir unsere freie Kulturszene in bedeutendem Maß und wir bewahren in die Erinnerung berühmter Osnabrücker Künstler und Persönlichkeiten. Wir haben mit dem Nettebad, dem Schinkelbad und dem Moskaubad herrliche Freizeit- und Sportbäder. Wir haben ein innerstädtisches Fußballstadion, einen Flughafen in Atter und einen in Greven. Krankenhäuser auf höchstem Niveau und kommunale Stadtwerke, die sauberes Wasser und unsere Energieversorgung und die digitale Infrastruktur sicherstellen. Im Wissenschaftspark an der Sedanstraße, im Smart Business Park am Limberg und natürlich im Koppenrad Innovation Center entstehen neue Arbeitsplätze in den digitalen Bereichen und in den Technologien der künstlichen Intelligenz. Deutschlandweite Anerkennung bekam die Ansiedlung der Hauptniederlassung des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz GmbH, das DFKI, zusammen mit der Universität und der Hochschule Osnabrück im Koppenrad Innovation Center. Sie sehen, unser Osnabrück-Standard ist hoch. Gleichwohl wissen wir, gerade einige unserer Schulen, Straßen und Fahrradwege, aber auch das Theater, die Bremer Brücke und unsere Wasserleitungen sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Unser stadteigener Osnabrücker Servicebetrieb hält unsere Stadt sauber. unsere Friedhöfe in würdevollem Zustand, unsere Grünanlagen, aber auch unsere Straßen in gutem Zustand. 2019 haben wir unsere neue Wohnungsgesellschaft gegründet, die gerade bezahlbare Wohnungen für die Menschen mit mittlerem Einkommen und auch darunter errichtet. Ziel ist es, bis 2028 wollen wir so mindestens 600 bezahlbare Wohnungen neu geschaffen haben. Und ganz nebenbei, unsere VIO gefällt auch unserem Wirtschaftsminister Olaf Lies. Und zwar so gut, dass er die VIO auch als Blaupause für die neue Landeswohnungsgesellschaft nehmen will. Ich fasse zusammen, Sie sehen, die Osnabrückerinnen und Osnabrücker haben sich eine wirklich wunderschöne Stadt mit guter Infrastruktur aufgebaut. Und sie sind weiter dabei. Hierfür ist es aber wichtig, dass wir unsere konsumtiven Schulden in den letzten Jahren absenken konnten, denn der Erhalt und die Weiterentwicklung unserer Stadt benötigt unsere ganze Anstrengung und in den nächsten Jahren auch ganz viel Geld. Jetzt zu den konkreten Zahlen. Aktuell betragen unsere städtischen Schulden 752 Millionen Euro, die Schulden des städtischen Klinikums und der Stadtwerke Osnabrück bei der Stadt zusammen 251 Millionen Euro, Stand 30.06.24. Ganz klar, die großen Herausforderungen liegen erstens im Erhalt der vorhandenen Bausubstanz und zweitens dem Neubau der notwendigen Infrastruktur unserer wachsenden Stadt. Unser attraktives Osnabrück zieht eben Menschen an. Ich zitiere mit Erlaubnis des Vorsitzenden aus der Presseerklärung der Wirtschaftsförderung zur diesjährigen Prognostudie über die Attraktivität der 71 untersuchten Großstädte. Osnabrück überzeugt nicht nur mit einem Gesamtranking auf Platz 8 aller deutschen Großstädte, sondern auch durch einen bemerkenswerten Platz 3 im Dynamikranking. Und gerade diese Dynamik erreichen wir durch unsere hohen Investitionen in die digitale Infrastruktur. Und genau so werden wir weitermachen. In der 10-jährigen Perspektivplanung werden unsere Investitionen mit gut 1 Milliarde Euro geschätzt. Der Begriff Schätzung bedeutet immer Berechnung. Es ist also nicht geraten. In diesem Betrag ist die Sanierung des Fußballstadions und die des Proben- und Werkstattzentrums am Limberg bereits enthalten. Diese Liste ist nicht abschließend. Sie stellt den heutigen Stand dar. Und wir können vieles nur dann finanzieren, wenn Bund und Land ihren Teil an der Finanzierung tragen. Wir müssen also wieder Prioritäten setzen und unsere Kapazitäten klug und durch weitere wirtschaftliche Einbindung privater Unternehmen erweitern. Darauf wird es in Zukunft ankommen. In unserer 853-jährigen Stadtgeschichte haben wir die Stadt auch nicht von heute auf morgen gebaut. Das geht weder finanziell, noch haben wir die Kapazitäten. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die finanziellen Kapazitäten müssen wir jetzt besonders im Blick behalten. Ein Satz, den Sie von mir immer wieder hören werden. Im nächsten Jahr wollen wir 36,4 Millionen Euro in unsere Schulen und Kindergärten investieren und 36,8 Millionen Euro in den Neubau kaputter Straßen und Fahrradwege. Mit dem Bau der Bertha von Suttner Oberschule, der Erich-Maria-Remarque-Oberschule und der Oberschule am Sonnenhügel beginnen wir in diesem Jahr. Den Bau der Friedensschule in der Innenstadt wollen wir im nächsten Jahr starten. Für die Kita Martinsburg in Wüste und die Kita Maria Königin des Friedens in Sutthausen beginnen wir im nächsten Jahr mit der Bauplanung. Durch diese intensiven Investitionen und durch die Unterstützung der öffentlichen Aufgaben wird in den nächsten Jahren unser Schuldenstand wieder deutlich ansteigen. Wer ein Haus baut, macht eben Schulden. In unserer Bilanz stehen deshalb, Gott sei Dank, eben nicht nur die Schulden, sondern auch unsere Vermögenswerte, und zwar mit ihren niedrigen, abgeschriebenen Werten auf die Anschaffungskosten. So wie das ein gewissenhafter und vorsichtiger Kaufmann macht, so haben wir das schon immer getan. Deshalb stehen in der Konzernbilanz. Unsere städtischen Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, unsere Vermögenswerte in Höhe von 2,2 Milliarden Euro gegenüber. Das ist ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir nach den investiven Ausgaben nun zu den Ergebnissen der nächsten Jahre. In den nächsten Jahren können wir keine positiven Ergebnisse oder ausgeglichenen Haushalte erwirtschaften. Dies wäre dann unzureichend, wenn dies ausschließlich Osnabrück betreffen würde. Tut es aber nicht. Es betrifft leider alle großen Städte und Kommunen. Deshalb müssen wir Osnabrücker gerade jetzt wieder an allen Ecken und Enden sparen, auch wenn wir diese schlechte Finanzlage nicht allein verursacht haben. Denn das Geld fehlt uns schlicht. Deshalb, wir müssen und werden Prioritäten setzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Deutsche Städtetag fordert daher aktuell zu Recht wiederholt eine bessere, ja ausreichende Kostenübernahme für die Aufgaben, die Bund und Länder an die Kommunen übertragen haben. Unsere Aufwendungen steigen schneller als unsere Erträge. Mit dem Deutschen Städtetag fordere ich Bund und Land auf, dass dies kein Dauerzustand bleiben kann und darf. Denn Bund und Land müssen nach dem Konnexitätsprinzip die übertragenen Aufgaben zukünftig wieder ausreichend finanzieren. Es gilt, wer bestellt, der bezahlt. Ausrufezeichen. Wir müssen und können aber auch selbst etwas tun. Wir müssen in unserer Eigenverantwortung die gesellschaftlichen Prioritäten setzen und wir können vor allem Aufwendungen reduzieren, denn in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation sind Ergebnisverbesserungen nicht zu erwarten. Im Gegenteil, die Steuereinnahmen sind aktuell sogar wieder leicht rückläufig, nachdem sie in den letzten Jahren immer wieder gestiegen sind. Die neuesten Informationen um Volkswagen bereiten uns große Sorge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit zum Besten für die Osnabrückerinnen und Osnabrücker meistern. Wir nehmen diese Aufgabe gerne und dankbar an, auch wenn es schwer wird. Wir stellen uns dieser Herausforderung gemeinsam. Für Ihre jeweils persönliche und ehrenamtliche Leistung des letzten Jahres möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass man sich für die Stadtgemeinschaft engagiert und seine Freizeit hier fast vollständig investiert. Das muss sich insbesondere auch aufgrund der gestiegenen Gewaltbereitschaft gegen ehrenamtliche Kommunalpolitiker noch einmal ausdrücklich sagen. Ich danke Ihnen für diese ganze Arbeit, die Sie im letzten Jahr geleistet haben. Ich möchte mich aber auch persönlich, und das darf das auch in Ihrem Namen tun, bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung und in den städtischen Betrieben herzlich bedanken. Durch Ihren Einsatz können Sie Ihre Beschlüsse effektiv umsetzen lassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser aller Dank gilt unseren Bürgerinnen und Bürgern. Denn ohne die Einnahmen aus unseren kommunalen Steuern wäre das alles gar nicht möglich. Und das verdanken wir unserem Stadtrecht von 1171. So bedanke ich mich besonders bei den Steuerzahlern für diese Steuereinnahmen, die den Kitt und das Baumaterial für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt unserer freiheitlichen Demokratie in Osnabrück bilden. Und gerade für die Steuerzahler müssen wir jetzt wieder an allen Ecken und Enden sparen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, schönen Dank, Herr Philipp. Das Papier, was Sie uns jetzt heute vorgelegt haben, wird uns die nächsten Monate intensiv beschäftigen. Nichtsdestotrotz erstmal schönen Dank für die Einbringung und wir machen das, wie immer üblich ist, dass jetzt hierzu keine Redebeiträge erfolgen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch genug Zeit haben, uns darüber auszutauschen. Von daher mache ich jetzt in der Tagesordnung weiter. Wir kommen zu Punkt 6, Beratungspunkte der Fraktionen. 6.1, der Antrag Bargeld ist Freiheit, Barzahlung bei Behörden und im Stadthaus wieder ermöglichen. Antragsteller Ratsmitglied Gader. Herr Alfering stellt einen Geschäftsordnungsantrag.
Herr Vorsitzender, ich beantrage die Nichtbefassung des Tagesordnungspunkts gemäß § 12 unserer Geschäftsordnung. Der Antrag des Einzelratsmitglieds Gader stellt die Behauptung auf, dass bei der Stadtverwaltung eine Barzahlung nicht mehr möglich sei. Hierzu hat die Verwaltung festgestellt, dass eine Barzahlung weiterhin und auch zukünftig bei der Stadtverwaltung möglich sei. Sowohl an Kassenautomaten als auch bei der Stadtkasse kann weiterhin und zu Recht mit Bargeld bezahlt werden. Der Antrag ist somit gegenstandslos. Wir haben es hier mit typischer Propaganda zu tun. Das Einzelratsmitglied Gader hat in der Notz ja bereits angekündigt, für den Fall, dass sein Antrag an den Haaren herbeigezogen sei, sich zu entschuldigen. Ich sehe dieser Entschuldigung hier im Rat gerne entgegen.
Ja, jetzt hätte der Antragsteller das Wort.
Sehr geehrte Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Heute stehe ich vor Ihnen, um einen wichtigen Antrag zu begründen, die Wiederherstellung der Möglichkeit zur Barzahlung, insbesondere im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle unseres Stadthauses. In den letzten Monaten müssen wir leider feststellen, dass Barzahlungen an dieser Stelle nicht mehr möglich sind. Stattdessen werden ausschließlich Kartenzahlungen akzeptiert. Dies führt nicht nur zu Unannehmlichkeiten, sondern schränkt auch die Wahlfreiheit der Bürger erheblich ein. Laut Auskunft der Stadt ist die Nutzung von Bargeldautomaten momentan nicht möglich. Diese Situation wirft Frage auf, wie lange ist dieser Automat bereits außer Betrieb und wann plant die Stadt, diesen Missstand zu beheben. Wir erkennen an, dass unser Antrag in einigen fachlichen Aspekten möglicherweise nicht vollständig korrekt ist und möchten uns dafür entschuldigen. Dennoch beobachten wir einen besorgniserregenden Trend. Immer mehr öffentliche Einrichtungen befürworten die ausschließliche Nutzung von Kartenzahlung. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir diesem Trend entscheidend entgegenwirken müssen, und zwar so früh wie möglich. Daher stelle ich noch einmal die zentrale Frage, wann geht denn die Stadt die Barzahlung an diesen Automat wieder zu ermöglichen? Es ist zudem erwähnenswert, dass der betreffende Automat nach wie vor defekt ist. Um den Bürger eine Alternative zu bieten, können zumindest Hinweisschild aufgebracht werden, das auf die aktuelle Lage der Stadtkasse im Gebäude hinweist, wo Barzahlung weiterhin möglich sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf eine positive Entscheidung zu diesem Thema. Dankeschön.
Ja, okay, aber wir stellen jetzt, wir müssen jetzt als erstes den Antrag auf Nichtbefassung, der ja die Realitäten wiedergibt. Es gibt Barzahlung bei der Stadtverwaltung und niemand plant eine Abschaffung. Deswegen stellen wir den Antrag auf Nichtbefassung zunächst zur Abstimmung. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltung? Ist das bei Gegenstimme von Herrn Gader? Ist dieser Antrag angenommen? Nein, der Antrag auf Nichtbefassung ist angenommen. Dann kommen wir zu 6.2. Schutz vor unberechtigten Mieterhöhungen, mehr Fairness durch einen qualifizierten Mietspiegel für Osnabrück. Antrag der Gruppe Grüne SPD Volt. Frau Hamburger, das Reis.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die Mietpreisbremse, die im Jahr 2016 in Osnabrück eingeführt wurde, verfehlt als alleiniges Instrument ihre Wirkung. Nach Angaben des Immobilienportals ImmobilienScout24 sind die Mieten in den vergangenen 8 Jahren um 27% gestiegen. Das konnten Sie in unserem Antrag lesen. Eine Entwicklung, die die Mehrheitsgruppe weder tolerieren wird, noch tatenlos zusehen möchte, wie die Lage sich für Mieterinnen und Mieter weiterhin verschlechtert. Denn es gibt in einer Großstadt wie Osnabrück den Mietwucher. Mieterinnen und Mieter, die in Osnabrück zu viel zahlen, trauen sich oftmals nicht, dagegen vorzugehen. Ich höre oft den Satz von Bürgerinnen und Bürgern, na, habe ich ja noch mal Glück gehabt, in dieser Lage eine Wohnung zu bekommen, die kann ich gerade noch so bezahlen. Viele kommen nicht auf den Gedanken, sich dagegen zu wehren. Sie hinterfragen die Höhe der Miete pro Quadratmeter selten. Die meisten sind froh, bei dem Wohnungsmangel eine für sie entsprechende Wohnung zu bekommen. Und stellt man unbequeme Fragen, sinkt die Chance auf den Zuschlag für die Wohnung. Nun könnte man ja meinen, ein einfacher Mietspiegel, so wie in Osnabrück bislang praktiziert, reicht. Nein, meine Damen und Herren, er reicht nicht. Am 14. Dezember 2019 hat der Hauptausschuss des Deutschen Städtetages Städten mit angespannten Mietwohnungsmärkten empfohlen, einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Städte ab einer besonderen Größe, Großstädte. Das ist ein Beschluss des Deutschen Städtetages, der den qualifizierten Mietspiegel als Instrument zur Mietendämpfung sieht. Der Beschluss lautet wie folgt, ich lese den einmal vor, Sie brauchen keine Angst haben, der ist auch nicht zu lang. Es sind drei Punkte. Der Hauptausschuss des Deutschen Städtetages empfiehlt Städten mit angespanntem Mietwohnungsmarkt, qualifizierte Mietspiegel zu erstellen. Existierende Instrumente im Miethöherecht sind für die Mieter nur mit qualifizierten Mietspiegeln verlässlich anwendbar. Erst solche Mietspiegel bringen Mieter in angespannten Märkten bei der Frage der gesetzlich richtigen Miete auf Augenhöhe mit der Vermieterseite. Punkt 2. Der Hauptausschuss unterstützt die vom Gesetzgeber geplante Ausweitung des Betrachtungszeitraumes zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete, eine Anbindung der durch das Bundesverfassungsgericht konkretisierten ortsüblichen Vergleichsmiete an die Marktentwicklung muss dabei erhalten bleiben. Punkt 3. Der Hauptausschuss stellt fest, dass die durchschnittlichen jährlichen Steigerungsraten von Mietspiegeln deutlich geringer ausfallen als die von Angebotsmieten. Daher wirkt ein Mietspiegel in angespannten Märkten durchaus begrenzend für die örtlichen Mieten. Es verwundert doch sehr, dass die Verwaltung in der Mitteilungsvorlage noch zögerlich und abwartend wirkt. Die Mitteilungsvorlage zum qualifizierten Mietspiegel ist auf unsere Nachfrage hin erst zustande gekommen, denn es stimmt einen doch nachdenklich, wenn ein Experte des Deutschen Städtetages deutlich kritisiert, dass Osnabrück sich noch nicht auf dem Weg zum qualifizierten Mietspiegel gemacht hat. Der Beschluss des Deutschen Städtetages ist aber auch schon vom November 2019. Fast 5 Jahre sind ins Land gegangen. In Niedersachsen sind wir mit Göttingen Schlusslicht. Nach meinem Geschmack fühlt sich Schlusslicht nicht gut an und steht uns auch nicht gut zu Gesicht. Gerne komme ich nochmal zu den Fakten und zu den Vorteilen des qualifizierten Mietspiegels. Das ist ja durchaus kein einfaches Thema. Das wichtigste Argument ist die Justiziabilität. Aufgrund der gesetzlichen Vermutung der Richtigkeit wird nun gerichtsverwertbar festgestellt, was nun genau die ortsübliche Vergleichsmiete in Osnabrück ist. Wer etwas anderes behauptet, muss es erst beweisen. Ein einfacher Mietspiegel kann das nicht. Vor Gericht hat er kaum Bestand und teure Gutachten müssen in Auftrag gegeben werden. Der einfache Mietspiegel basiert auf Angebotsmieten und ist zu unscharf. Als Beispiel kann man nennen, dass Zu- und Abschlagskriterien wie Stadtteil, Hauptstraßen oder Nebenstraßen Expertenwissen voraussetzt. Das heißt, in der Praxis können wir mit unserem derzeitigen Mietspiegel nicht die Mietpreisbremse belegen. Wir können nicht konkretisieren, wo und wie genau die ortsübliche Vergleichsmiete liegt. Die Riesenbandbreite, die mit unserem derzeitigen Mietspiegel möglich ist, können wir eine 10-prozentige Abweichung gar nicht verbindlich festlegen. Aus diesem Grund, meine Damen und Herren, ist ein qualifizierter Mietspiegel notwendig, da er genau den ortsüblichen Wert definiert. Dadurch erfährt die Mietpreisbremse eine Schärfung. Qualifizierter Mietspiegel plus Mietpreisbremse greifen verzahnt ineinander. Bei genauer Definition des qualifizierten Mietspiegels, der nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt werden muss, dient er beiden Seiten, dem Vermieter sowie dem Mieter. Er dient dem Rechtsfrieden und ist streitschlichtend. Der Eigentümer und Vermieter kann sich auf die Festlegung berufen und weiß, was er für den Quadratmeter nehmen darf. Den möglichen Vorwurf des Mietwuchers ist er somit nicht mehr ausgesetzt. Osnabrück ist eine Großstadt, meine Damen und Herren, und ein Universitätsstandort mit hohem Potenzial. Es bestehen zu komplexe Strukturen, die ein einfacher Mietspiegel nicht wiedergibt. Er schafft nicht die Transparenz, die vom Gesetz gefordert ist. Der Beschluss des Deutschen Städtetages, dass für eine Großstadt nur ein qualifizierter Mietspiegel ein guter Mietspiegel sein kann, kann aus juristischer und praktischer Sicht nur bestätigt werden. Sehr wohl bewusst, dass wir dazu Geld in die Hand nehmen müssen und auch Personal. Je nachdem, ob wir jetzt extern vergeben oder die Verwaltung sich selbst auf dem Weg macht, wir sind Schlusslicht in Niedersachsen und wir brauchen jetzt keine Prüfung mehr, liebe CDU. Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann haben wir einen Änderungsantrag vorliegen wie der CDU, den begründet Herr Bosche.
Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja heute diesen Änderungsantrag eingebracht, um auf einige Bedenken und Herausforderungen hinzuweisen, die der Antrag der Mehrheitsgruppe in dieser Form mit sich bringt und die aus unserer Sicht Berücksichtigung finden müssen. Im ersten Satz der Begründung und auch in der lokalen Berichterstattung steht geschrieben, dass die Mieten laut Vergleichsportal in den letzten 8 Jahren in Osnabrück um 27% davon galoppiert seien. Aber hat sich auch jemand mal die Mühe gemacht, sich die Entwicklung der Verbraucherpreise und der Nominallöhne in diesem Zeitraum anzusehen? Denn natürlich sind die Mieten in diesem langen Zeitraum angestiegen, aber sie hinken damit immer noch der Entwicklung der Nominallöhne und übrigens auch dem Verbraucherpreisindex, also der Inflation in Deutschland, die in diesem Zeitraum laut des Staates um 33,5% gestiegen sind, hinterher. Der Durchschnittsverdiener kann sich also auch weiterhin die Miete mindestens genauso leisten, denn er zahlt de facto knapp 7% weniger von seinem Lohn für die Miete, als man es noch vor 8 Jahren tat. Das klingt für mich nicht nach einem aufgeheizten Mietmarkt. Weiterhin ist die Erstellung und Pflege eines qualifizierten Mietspiegels zeitaufwendig und äußerst kostspielig, weshalb die Verwaltung in der vorangegangenen Sitzung des Finanzausschusses bereits zu der Einschätzung gekommen ist, die Erfahrung aus anderen Städten abzuwarten und damit Kosteneinsparungen und Erfahrungswerte zu generieren. Denn für einen qualifizierten Mietspiegel müsste man eine signifikante Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern alle 2 Jahre zur Auskunft verpflichten, eine ermüdende und leidige Angelegenheit, wenn man an die Erfahrungen der Grundsteuerreform und des vergangenen Zensus zurückdenkt, nicht zu vergessen die dann auszustellenden Bußgelder und damit wiederum verbundene Verwaltungskosten und gegebenenfalls Gerichtskosten. Zudem herrscht bei dem aktuellen Mietspiegel Einigkeit beider Seiten und damit meine ich sowohl Haus und Grund als auch den Mieterverein sowie den Immobilienverband Deutschland, die im Übrigen bei Befragung jeweils nur geringes Interesse an einem qualifizierten Mietspiegel äußerten. Warum sollen wir einen funktionierenden Status quo durch politisch aufgedrückte Reform kaputt bürokratisieren, wenn in allen Teilen Deutschlands von Bürokratieabbau die Rede ist? Ganz abgesehen davon ist ein qualifizierter Mietspiegel nicht die einzige Lösung und könnte durch andere Maßnahmen ergänzt oder ersetzt werden, zum Beispiel stattdessen einer Erhöhung der Attraktivität für potenzielle Investoren für Neubaumaßnahmen oder Förderung für den, besonders auch energieeffizienten, Umbau von Gebäuden, um langfristig mehr Wohnraum zu schaffen und dadurch die Preise stabil zu halten. Oder eine Herabsetzung der Grundsteuer, von der nicht nur Eigentümer, sondern auch insbesondere Mieter profitieren würden. Alles Faktoren, die machbar sind, und zwar nur durch Bürokratieabbau. Ein Blick auf den in Oldenburg vor knapp einem Jahr eingeführten qualifizierten Mietspiegel zeigt zudem, dass es dort Probleme mit der unzureichenden Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie der Energieeffizienz von Gebäuden und von Standortfaktoren gibt. Beispielsweise gibt es nur geringe Zuschläge für Wohnungen in besseren Lagen, was die Attraktivität solcher Investitionen mindert. Für jemanden, der beispielsweise am Westerberg 6.000 Euro den Quadratmeter auf den Tisch legen muss, während er beispielsweise im Schinkel 3.000 Euro den Quadratmeter bezahlt, das aber nur mit einem Standortfaktoraufschlag von 10% im Spiegel berücksichtigt findet, der wird sich genau überlegen, ob es sinnvoll ist, in Osnabrück überhaupt Wohnraum zu schaffen. Musik Gleiches gilt für die Berücksichtigung der Energieeffizienz der Gebäude, für die in Oldenburg nicht ausreichend Daten erhoben werden konnten, weshalb in der Berechnung kaum bzw. gar keine Berücksichtigung findet. Ein kernsanierter Altbau mit Wärmepumpe, Dreifachverglasung, Fassaden- und Deckendämmung wird mit exakt dem gleichen Faktor im Mietspiegel berücksichtigt wie ein Bau mit einfachverglasten Fenstern und Ölheizung. Wir können nicht zur Sanierung durch ein Heizungsgesetz zwingen und gleichzeitig die Miete dafür deckeln. Wie Herr Seidler schon anfangs sagte, wir müssen die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, hier wird jedem in diesem Raum klar, wie komplex und schwierig die Erstellung ist und wie viele Daten dafür benötigt werden. Und damit sollte auch klar werden, wo komplexe und unklare Mechanismen greifen, kommt es unweigerlich zu Konflikten, die rechtliche Auseinandersetzungen befeuern und zu verschlechternden Verhältnissen führen. Denn was viele gar nicht wissen, es gibt auch private Vermieter, die gerne jemanden vermieten, mit dem sie sich gut verstehen und wo das Mietverhältnis von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist und nicht der monetäre Gedanke im Vordergrund steht. Zusätzlich steht durch die WGO, den HVO, das Stephanswerk oder die VIO teils geförderter und vor allem günstiger Wohnraum zur Verfügung. Nur noch nicht in der gewünschten Anzahl, aber auch hierfür sind andere Stellschrauben verantwortlich, an denen es dringlicher zu arbeiten gilt. Von dem her muss es genauestens geprüft werden, ob und in welcher Form ein qualifizierter Mietspiegel in Osnabrück Sinn ergibt, weshalb eine Entscheidungsfindung überhaupt erst sinnvoll getroffen werden kann, wenn alle Fakten vorliegen, und diese erbitten wir in unserem Änderungsantrag von der Verwaltung mit der anschließenden Verweisung in den Fachausschuss zur gemeinsamen Diskussion. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank, Herr Borsche. Jetzt habe ich Anne Kura auf dem Zettel.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe KollegInnen, mich verwundert diese Rede ehrlich gesagt ein bisschen, denn uns ist doch allen völlig klar, dass die Mietlage in Osnabrück angespannt ist. Das ist laut Definition der Fall, das Baugesetzbuch bezeichnet Gebiete, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Dann ist der Mietmarkt angespannt. Das ist in Osnabrück der Fall. Das schreibt die Stadt selbst und das hat auch das Land so festgestellt. Und deswegen ist auch in Gesprächen mit dem Mieterverein, aber auch nach Erfahrungen von anderen Städten, der qualifizierte Mietspiegel nicht das einzige, aber ein wichtiges Instrument, um zu mehr Gerechtigkeit und Fairness auf dem Mietmarkt zu kommen. Und zwar, das hat die Kollegin Susanne Hamburger das Reis ja eben begründet, sowohl für VermieterInnen als auch für MieterInnen. Und zwar, es geht hier nicht darum zu sagen, Vermieterinnen und Vermieter haben kein Interesse hier zum guten Mieten, zum guten Wohnen in der Stadt beizutragen. Wir glauben auch, dass das für einen Großteil der Vermieterinnen der Fall ist. Es geht hier aber darum, Transparenz herzustellen und auch Verlässlichkeit und Gerechtigkeit. Denn die Lage ist so, wir haben das neulich mal gemacht, wir haben uns Anzeigen im Netz bei Immobilien-Scout24 zum Beispiel angeguckt und da gibt es Anzeigen, die der vorgeschriebenen Höchstmietgrenze widersprechen, die das deutlich übersteigen. Das setzt Mieterinnen und Mieter, die sowieso schon am schwächeren Hebel sitzen, weil sie ja eine neue Wohnung brauchen, das setzt sie sehr unter Druck, solche Angebote im Zweifel annehmen zu müssen. Und das ist einfach nicht fair, auch nicht gegenüber den Vermieterinnen und Vermietern, die sich fair und angemessen verhalten. Dafür ist das Instrument eines Mietspiegels da. Der einfache Mietspiegel, den wir jetzt haben, der erfüllt diese Funktion nicht, die Mietpreisbremse auch einzuhalten, weil er eben nicht gerichtsfest ist. Auch das wurde eben schon begründet. Das führt also zu mehr Rechtssicherheit, wenn wir das machen würden. Und ja, das ist aufwendiger, das ist aber auch angemessen gegenüber dem, was man dann damit bekommt. Alleine mit einem qualifizierten Mietspiegel werden wir die Probleme nicht lösen, das ist uns klar, aber wir haben ja auch schon auf unterschiedlicher Stelle andere wichtige Schritte unternommen. Wir haben die VIO, sind in guten Gesprächen auch mit den anderen Wohnungsgesellschaften und auch mit Vermieterinnen und Vermietern hier vor Ort. Und wir sagen ja auch nicht, ab morgen muss der qualifizierte Mietspiegel eingeführt werden, sondern wir beantragen, dass es einen Fahrplan gibt, wie wir dazu kommen. Und dann ist auch genügend Zeit, alle Beteiligten auf dem Wohnungsmarkt, auch die Vermieterinnen und Vermieter, die Verbände, damit einzubringen. In Bremen zum Beispiel hat es einen sehr schönen Prozess gegeben, wie sie hinterher dazu gekommen sind, diesen qualifizierten Mietspiegel zu haben, das Ganze im Dialog zu gestalten. Das ist unser Ziel. Und ich glaube, dann kommen wir auch einen großen Schritt weiter, was Fairness und Gerechtigkeit und bezahlbares Wohnen hier in Osnabrück angeht.
Ja, schönen Dank, Anne Kura. Jetzt habe ich Herrn Haskamp und danach hat sich Herr Gader gemeldet.
Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, Die FDP-UWG-Gruppe möchte beide Anträge in den Ausschuss, den Fachausschuss überweisen. Warum? Gerichte akzeptieren bei Mieterhöhung auch den Verweis auf den einfachen Mietspiegel als ein Kriterium. Zudem kann ein Vermieter auch durch den Verweis auf Vergleichsmieten im Umfeld Mieterhöhung durchsetzen. Das Verfahren am einfachen Mietpreisspiegel schützt auch vor einsetzendem Mietwucher, da der Gesetzgeber Grenzen für die Erhöhung im Mietrecht eingebaut hat. 20% innerhalb von 3 Jahren dürfen im Rahmen des Mietpreisspiegels bzw. Vergleichsmiete erhöht werden. Der Mieter muss mitwirken und die Erhöhung zustimmen. Und wenn er sagt, er möchte das nicht, hat er die Möglichkeit zu klagen. Also so jetzt zu tun, dass das Ganze zulasten dass der einfache Mietpreisspiegel zulasten des Mieters geht, so ist es nicht. Die Klagemöglichkeit besteht immer und es gibt auch aktuelle Gerichtsurteile, die einen einfachen Mietpreisspiegel als ein Kriterium mit berücksichtigen, damit der Mieter zu seinem Recht kommt. Der Mietpreisspiegel hilft nicht weiter, wenn aufgrund von Wohnungsmangel der Mieter auf die Wohnung angewiesen ist und nicht bereit ist zu klagen. Das, meine Damen und Herren, hat Frau Homburger Dos Reis vorhin eben andersrum dargestellt. Er würde zu einer Klarheit führen, das tut er nämlich eben nicht. Wenn er nicht bereit ist zu klagen, ist es dem Mieter letzten Endes auch egal, ob er qualifiziert oder einen einfachen Mietpreisspiegel hat. Und zu Frau Kuras Äußerung möchte ich auch noch einmal sagen, der Mietpreisspiegel ist in ganz Deutschland angespannt. Egal, ob eine Großstadt einen qualifizierten oder einen einfachen Mietpreisspiegel hat, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es wird hier gerade so getan, als wenn sich die Lage am Wohnungsmarkt dadurch am Ende bessern würde oder der Mieter am Ende eine geringere Miete zahlt. Letzten Endes ist genau das Gegenteil der Fall. Jetzt stellen Sie sich doch einfach mal die Situation vor, Sie wohnen am Westerberg, haben eine schöne Studentenwohnung und der qualifizierte Mietpreisspiegel wird eingeführt. Also ich kann mir schon den Vermieter vorstellen, der sich die Finger reibt und sagt, wow, jetzt kann ich mal meine Miete erhöhen. Das wird passieren, meine Damen und Herren. Ich kenne in meinem Umfeld genug Menschen, die unterhalb einer Vergleichsmiete wohnen. Und die haben mir gesagt, ich habe jetzt Angst, wenn so ein Antrag durchkommt, dass der Vermieter sich die Hände reiben kann. Und das wollen wir, meine Damen und Herren, genau diskutieren, nämlich im Fachausschuss, wo das Ganze hingehört.
Herr Haskamp, bitte auf die Redezeit achten.
Ja,
die ist nämlich rum.
Zudem kommen die Kosten zur Erstellung eines qualifizierten Mietpreisspiegels. Auch das möchte ich hier nochmal an dieser Stelle sagen. Köln alleine hat für die Erstellung des qualifizierten Mietpreisspiegels 37.000 Datensätze. Um auch diesen dauerhaft zu pflegen, fallen Kosten an. Und deshalb ist dies auch ein weiterer Grund, warum ich das nochmal ganz gerne mit Meinung der Verwaltung und auch von mir aus Expertenverwaltung von Meinung von Haus und Grund und dem Mieterverein diskutiert haben müssen. Und das kommt hier natürlich in dieser Runde zu kurz. Deswegen möchte ich Sie bitten, dass wir diesen Ausschuss nochmal auch von mir aus ergebnisoffen mit in den Fachausschuss mit rein.
Ja, ich kommen Sie bitte zum Ende. Okay, danke. Ja, dann habe ich jetzt Herrn Gader und dann habe ich keine weiteren Wortmeldungen außer Frau Dos Reis als Abschlussrednerin für den Antragsteller.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir können diesem Antrag aktuell noch nicht zustimmen. Wir begrüßen zwar außerordentlich, dass Erstellung auch die Seite von Vermieter in Form von Haus und Grund gehört werden soll, aber wir glauben aktuell, dass der Nutzen nicht im Vergleich zu den Kosten stehen wird, die durch diese Erstellung entstehen. Es sind nicht die über die Massen gestiegenen Netto-Kaltkosten für die gemietete Quadratmeter in einer Wohnung, sondern eher die extrem gestiegenen Nebenkosten im Bereich Energien. Sie sind aktuell der größten Kostentreiber. Ein Einstieg in Kaltmieten ist normal. Der Vermieter muss ja auch irgendwie das Mietobjekt instand halten können. Handwerkerlohne und Materialkosten explodieren durch die Inflation und auch an die Stelle wieder die Energiekosten beim Produzieren von Materialien. Wir können diesem sicherlich gut gemeinten Antrag leider nicht zustimmen. Danke.
Ja, dann habe ich jetzt Frau das Reis noch einmal als Abschlussrede und dann kommen wir zu den Abstimmungen.
Ja, ich mache es kurz zu dem Änderungsantrag. Herr Bosche, die Löhne sind wenig gestiegen, bis auf kaum bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist den... Und deswegen fällt es auch den meisten Bürgerinnen und Bürgern so schwer, hohe Mieten zu bezahlen. Man muss sich natürlich vorher, bevor man so einen Antrag stellt, mit dem Mieterverein unterhalten. Und das haben wir getan. Und da gibt es eine ganz eindeutige Meinung. Der Mieterverein in Osnabrück hat sich für den qualifizierten Mietspiegel ausgesprochen und die Politik aufgefordert zu handeln. Und dem sind wir nachgekommen und das ist auch richtig und gut so. Private Vermieter, natürlich. Wir haben ganz viele private Vermieter, die noch unterhalb des einfachen Mietspiegels sogar vermieten. Und das ist auch gut, weil es ihnen wichtig ist, dass sie langjährige Bindungen an die Mieter haben. Das ist natürlich prima und es wird niemand gezwungen, Mieten zu erhöhen. Aber ich habe auch schon Wohnungen gesehen, die, wenn ich es jetzt mal salopp sage, Bruchbuden waren, die durchaus mit einem Quadratmeter von 12 Euro abgerufen worden sind. Herr Haskamp, in den Ausschuss verweisen. Wir haben eine Mitteilungsvorlage. In dieser Mitteilungsvorlage gibt die Verwaltung eine Einschätzung. Und diese Einschätzung brauche ich nicht mehr diskutieren. Es gibt einen Beschluss des Städtetages, in dessen Präsidium Frau Pötter auch sitzt. Auf jeden Fall ist dieser Beschluss gefasst und dieser Antrag des Städtetages, finde ich, ist auch bindend. Er ist ganz klar mit einer Aussage, dass er qualifiziert sein muss. Dieses Instrument ist ein Baustein für einen weiteren bezahlbaren Wohnraum. Und das Zwischenreden hilft auch nicht. Das empfinde ich als sehr unhöflich. Danke.
Okay, dann stimme ich jetzt als erstes über den weitestgehenden Änderungsantrag ab. Da geht es um den Verweis beider Anträge in den Ausschuss. Wer dem zustimmt, bitte ums Handzeichen. Ja, es ist zum Teil, findet sich das im CDU-Antrag auch wieder, aber es, okay, wir haben also FDP-UWG, CDU, Herr Gader, Oberbürgermeisterin. Okay, wer stimmt dagegen? Das ist SPD, Grüne, Volt. Das ist die Linke. Okay, gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag angenommen, wobei wir sicherlich noch häufiger auch im Fachausschuss und Ähnliches dazu Beratung kommen. Ja.
Der Antrag ist abgelehnt. Der Änderungsantrag ist abgelehnt. Du musst über den Ursprungsantrag.
Sorry, ich bin vielleicht ein bisschen durcheinander. Ja, wir müssen über den Ursprungsantrag abstimmen, das ist richtig. Ne? Jetzt kommt Geschäftsordnungsantrag.
Ja, nur der Hinweis, dass wir gerade über den Antrag von Herrn Haskamp auf Verweis in den Ausschuss abgestimmt haben. Insofern müssten wir jetzt weiter im Weiteren den CDU-Antrag abstimmen und dann den Ursprungsantrag. Ja.
Ich habe jetzt auf die Bemerkung der Oberbürgermeisterin reagiert, die sagte, das ist ja eigentlich Bestandteil des CDU-Antrags. Aber gut, formell haben Sie recht. Ich stimme also zunächst über den Änderungsantrag der CDU ab. Wer ist dafür? FDP-UWG, das ist die gleiche Abstimmung wie bei dem Änderungsantrag der FDP. Also CDU, FDP-UWG und Herr Gader und die Oberbürgermeisterin. Wer ist dagegen? Okay, das ist SPD, Grüne, Volt und die Linke. Okay, dann stimmen wir jetzt über den Ursprungsantrag ab. Wer ist gegen diesen Antrag? Überraschung. FDP, UWG, CDU, Herr Gader und die Oberbürgermeisterin. Wer ist für den Antrag? SPD, Grüne, Volt und die Linke. Damit ist dieser Antrag angenommen.